Gut, jetzt, da bin ich. Schön, schön, dass ihr da seid heute Abend zum Gottesdienst, auch zur Predigt, aber auch zum Lobpreis. Ich bete zum Anfang. Herr Jesus, vielen Dank, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du jetzt mit den Kids runtergehst in ihr eigenes Programm. Möchte ich doch bitten, dass sie was mitnehmen an Gemeinschaft, dich besser kennenlernen, dich überhaupt mal kennenlernen. Herr Jesus, danke, dass du die Kinder liebst und danke, dass du uns auch liebst und möchte ich bitten, dass du zu uns redest. Amen. Stell dir vor, du hast ein wichtiges Gespräch. Ja? So ein wichtiges Gespräch, vor dem du vielleicht ein bisschen aufgeregt bist. Ein Gespräch, das alles verändern könnte. Da bereitet man sich ja so ein bisschen drauf vor. Also zumindest gedanklich. Es ist heute tatsächlich 17 Jahre her, dass meine Frau und ich ein Paar sind. Ja? Also vor 17 Jahren hat das angefangen. Und es hat angefangen mit Sven, wir müssen mal reden. Ja? Ja, da weiß ich Bescheid. Irgendwie, da bahnt sich was an, da ist irgendwas. Aber ich wusste noch nicht, was da ist oder vielleicht auch nicht ist. Und ja, man macht sich ja vorher schon viele Gedanken. Also ich habe mir viele Gedanken gemacht. Was wird da? Was will die Frau von mir? Ich habe natürlich gehofft, aber man weiß ja nie. Und man merkt irgendwann in diesem Gespräch vielleicht, wir sind da zusammen unterwegs gewesen, wir sind so rumgelaufen in Bad Liebenzell und ja, man merkt so mit der Zeit, es geht ja vielleicht gar nicht so sehr drum, was man jetzt sagt. Ja, oder? Sondern eher, mit wem man da redet und wie man redet. Und ich finde, beim Thema Gebet ist es ähnlich. Ja? Vielleicht ist es nicht immer wichtig, was wir sagen, weil Gebet ist kein Monolog, es ist keine religiöse Übung, sondern es ist ja ein Gespräch. Und wenn wir ehrlich sind, also ich rede ja immer so aus meiner Perspektive und kann ja immer sein, dass es bei euch ganz anders ist, aber ich finde, man bleibt ja oft an diesem Punkt hängen, so diese Frage, was soll ich jetzt reden? Ja? Was soll ich jetzt schwätzen? Ja, beten, okay, dann musste ich erstmal hinsetzen. Und dann muss ich überlegen, was bete ich jetzt? Ja? Und dann muss man irgendwie reinkommen in das Gebet. Ja? Vielleicht auch die Frage, wie bete ich es richtig? Ja? Wie soll ich da jetzt sitzen oder knien oder wie oder was? Vielleicht auch manchmal dann die Frage, ja, warum spüre ich nichts? Warum fühlt sich das so leer an? Ah, da die Worte, die gehen da irgendwie in den Raum rein, aber ich fühle gar nichts. Und die Jünger, die hatten so eine ähnliche Frage oder eigentlich ganz genau dieselbe Frage und die haben sie Jesus gestellt und sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Wie funktioniert das mit dem Gebet jetzt eigentlich? Ja? Lukas Kapitel 11, ja? Und da gab es eine wunderbare Predigt dieses Jahr schon vom Johannes Eisen. Es ist ja immer, wenn jemand so über was predigt, was man selber noch so auf dem Plan hat, ist ja, also es war halt eine geniale Predigt, gell? Aber es macht meinen Einstieg nicht leichter. Aber hört die mal nach, also auf YouTube oder Spotify oder irgendwo kann man die noch anhören. Eine richtig, richtig gute Predigt vom Johannes Eisen, EC-Landesjugendreferent. Die fand ich richtig stark und ich gehe mit uns so ein paar Punkte durch zum Einstieg, weil ich finde, das ist wiederholenswert. Und wenn ihr tiefer das nochmal anhören wollt, dann einfach nochmal anhören. So. Er hat gesagt, diese Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten, die ist ganz stark. Weil das ist die Frage oder die Bitte, die die Jünger hatten, die sind nicht hergekommen und haben gesagt, Jesus, jetzt erklär uns mal, wie predigen wir besonders gut? Ja, wie können wir mitreißen, predigen, dass alle ja kommen und uns anhören wollen oder so? Das war gar nicht so ihre Frage. Sie haben auch nicht gesagt, Mensch, Jesus, bring uns bei, wie wir eine Gemeinde leiten. Nee, auch nicht. Sie sind auch nicht gekommen und haben gesagt, jetzt erklär uns mal, wie das mit den Wundern funktioniert. Die Wunder, das holt schon die Leute ab. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn da einer rumlaufen wird und wird so Gelähmte heilen oder so, würde ich mir das schon mal angucken. Ja? Nee, sie haben gesagt, Jesus, lehre uns beten. Weil die Erkenntnis der Jünger war, die Kraft von Jesus kommt aus dem Gebet raus, aus der Beziehung zum Vater. Und der Schlüsselgedanke ist ja der, Gebet ist für Jesus nie der letzte Ausweg gewesen, sondern immer der erste Schritt. Und die Frage, die der Johannes dann an uns gestellt hat, war, wie ist es bei uns? Ist Gebet immer nur so die Notfalllösung oder ist Gebet immer unser erster Schritt? Welchen Fokus, welche Priorität geben wir dem Gebet. Und dann ist das so ein bisschen durchgegangen, also ich lasse ein paar Kleinigkeiten aus, wie gesagt, hört es euch nochmal an, Gebetspraxis von Jesus, und er hat dann geschaut, wofür, für wen betet Jesus alles, ja? Also zuerst mal für sich selber oder zuletzt mal für sich selber, man sieht es am Gebet im Garten Gethsemane, das werden wir uns die Tage auch mal noch anschauen, und da sehen wir diese Ehrlichkeit von Jesus, das Ringen, auch die Unterordnung unter Gottes Willen. Jesus betet aber auch für andere, für seine Jünger, für zukünftige Gläubige, ja, das hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Und das sind zentrale Themen, die Einheit mit Gott und die Einheit der Jünger untereinander und auch die Einheit mit Christus. Und dann war es dann die nächste Frage, warum betet Jesus eigentlich? Er ist ja Gottes Sohn, also warum muss Jesus jetzt da beten, ne? Und man sieht dann in seiner Predigt, das ist nicht nur eine Reaktion auf Not, sondern es ist die Grundlage seines ganzen Handelns. Und es ist der Ausdruck der Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Und die Frage, die er dann gestellt hat, die fand ich super interessant, die habe ich so für mich mitgenommen. Wenn Jesus schon Gebet braucht, wie viel mehr brauchen wir eigentlich auch dieses Gebet? Welchen Platz, welchen Raum sollte Gebet in unserem Leben einnehmen? Ja, und dann auch noch die Frage, wo? Ja, und auch da kommen wir heute mal noch drauf. Ja. Jesus hat feste Rückzugsorte. Ja, und wo ist dein Ort? Wo begegnest du Gott? Das ist ja auch ganz spannend. Also hast du so einen Ort, wo du Gott begegnest? Es gibt ja im Moment diese Aktion oder diese Idee, vielleicht auch einen Gebetsraum oder eine Gebetsfläche oder irgendwas hier in der Gemeinde zu machen, hier in diesen Räumlichkeiten. Ja? Wo können wir hier Gott begegnen? Wo zeigen wir das als Gemeinde auch, dass Gebet wichtig ist? Ja, also ein Raum sagt ja immer was aus, welche Priorität was hat. Hier der Raum, der ist für Gottesdienste. Wir haben Räume und Ebenen und Flächen für Begegnungen. Wir haben Räume für Kinder- und Jugendarbeit. Wo ist der Raum für Gebet bei uns in der Gemeinde? Und wo ist Raum für Gebet in deinem Leben? Und ist ja wichtig auch, oder? Also, dass man so einen Ort hat, wo man betet. Klar, Jesus ist immer dabei. Man kann immer mit Jesus reden. Gott ist immer da. Aber ja, manche Gebete sprechen wir halt nicht in der Öffentlichkeit, oder? Weil, naja, ich meine, es ist ja auch so eine Sache, ich denke dann so ein bisschen weiter, die Frage der Haltung. Also Haltung macht, also äußere Haltung macht was mit unserer inneren Haltung und umgekehrt. Also es ist wissenschaftlich echt, echt gut erforscht, gibt es ganz viele Studien dazu, dass die äußere Haltung was mit meiner inneren Haltung macht. Ja, also wenn ich so durch die Gegend laufe, ja, dann bin ich wahrscheinlich jetzt nicht so traurig und es beeinflusst tatsächlich auch meine Gefühle. Ja? Und wenn ich jetzt immer so rumlaufe oder so, dann beeinflusst es auch meine Gefühle. Also gibt es Studien dazu. Und die Frage ist ja, was macht das mit unserem Gebetsleben? Und könnten wir mal anders irgendwie beten? Ja, in vielen Kulturen oder in vielen Religionen oder Denominationen wird anders gebetet. Ja, Hände hoch. Sehe ich wenig hier in unseren Kreisen. Ja? Also kann man mal ausprobieren. Geht mal nach hinten, da sieht es nicht jeder. Ja? Und dann kann man da stehen und dann kann man auch tanzen oder Hände hoch oder so. Ist erlaubt bei uns. Oder Knien. Ja, wie wäre es mit Knien beim Gebet? Ja, in manchen Konfessionen ist das völlig normal. Das ist selbstverständlich, dass man hinkniet zum Gebet. Nur wir Pietisten, wir sitzen halt auf Stühlen. So. Ja, macht auch was mit dem Gebet. Und ja, wie ich habe es eben gesagt, dann geht man nach hinten, ja, verstehst, ich bin ja auch so ein guter Schwabe, ich bin ja auch so ein Pietist, ja. Also ich bin ja auch nicht der, der immer so dasteht, aber wenn ich es ausprobiere, dann vielleicht nicht in der U-Bahn. Also versteht ihr, wie ich meine, ja, oder im Bus oder so. Sondern es ist gut, so einen Ort zu haben, wo ich mich sicher fühle, wo nicht alle 5 Minuten einer reinplatzt. Also so ein bisschen weitergedacht. Das hat der Johannes Eisen jetzt nicht alles erzählt, aber das ist mir halt so im nochmal drüber gehen einfach gekommen. Und dann hatte Johannes noch so ein bisschen über die Gebetslehre von Jesus geredet, also was erzählt uns Jesus übers Gebet. Na, da hat das Vater Unser natürlich eine ganz zentrale Bedeutung. Da werden wir nächste Woche nochmal tiefer einsteigen. Ja. Heute streifen wir das nur ein bisschen. Er sagt, dort werden alle Aspekte des Gebets nochmal zusammengefasst. Und er stellt die Behauptung auf, also der Johannes jetzt, es ist in jeder Lebenslage betbar. Ja. Und ermutigt uns, oder hat uns ermutigt, das Teil unseres Alltags werden zu lassen. Ja? Also, dass wir das einfach mitnehmen und einfach mal beten und einfach mal mit in den Alltag nehmen. Ja, so ein Vater Unser, 30 Sekunden oder so, hat er gesagt, so lange wie beim Händewaschen, ja, weil in der Corona-Zeit, so lange dauert ein Vater Unser, kannst du eigentlich überall mal einbauen. Finde ich eine gute Idee. Ja, ein bisschen auf die Gleichnisse ist noch eingegangen, aber der bittende Freund war so sein Gleichnis, einfach penetrant auch da bleiben. Wir dürfen Gott auch auf die Nerven gehen mit unseren Gebetsanliegen. Ja? Also es ist ja interessant, was ja Jesus so für Beispiele bringt und was er übers Gebet wieder sagt. Genau. Und oh, letztes Ding fand ich auch total interessant, Warnung vor falscher Motivation, Matthäus 6. Ja, also Gebet, Entschuldigung, Gebet als Selbstdarstellung, ja? Dass wir uns da ein bisschen auch in Acht nehmen müssen. Ich meine, Matthäus 6 bezieht sich auf die Pharisäer, als Beten damals an den Straßenecken total in war. Ja, und dann stehen da die Pharisäer rum mit ihren Gebetsschals und mit ihren Quasten und allem Möglichen und beten und alle bewundern die dafür. Das wäre jetzt heute vielleicht nimmer so der Fall, ja, dass wenn du da anfängst, irgendwie vorm Ziegler auf die Knie zu gehen und eine Gebetssession zu machen, wird es eher für Befremdung sorgen. Aber ich glaube, diese Aufforderung ist immer noch da. Ja, also wofür beten wir und was ist unser Anliegen? Also beten wir, um unsere Meinung auszudrücken zum Beispiel. Also ich war mal in einer ganz, ganz spannenden, in einem ganz, ganz spannenden Gottesdienst, nicht hier, nicht im Bezirk, ganz weit weg. Aber da hat der Prediger irgendwas gesagt und Leute in der Gemeinde waren nicht einverstanden. Und dann hat sich ein Gebetsbattle, ein Gebetskampf entwickelt. Ja, also da hat einer gesagt, Herr Jesus, danke, dass das nicht so ist, wie wir gerade an der Predigt gehört haben. Und dann ging das so im Gebet hin und her. Das war ganz arg gruselig, ja, also ganz arg befremdlich auch für mich. Also da müssen wir schon aufpassen, das ist jetzt hier vielleicht nicht so alltäglich, ja, aber was ist auch an Informationsaustausch da, ja, das ist sowas vielleicht eine Versuchung, dass wir da in einer Gebetsrunde sitzen und dann für jemanden beten, aber eigentlich wollen wir erzählen, was los ist oder so. Also wem wollen wir gefallen und was ist unsere Motivation fürs Beten? Genau, das waren so die wesentlichen Punkte, hoffentlich. Vom Johannes Eisen, der kann sich ja mal die Predigt anhören und dann schauen, ob ich das richtig erfasst habe. Wirklich Empfehlung von mir, hört die nochmal an. Das ist eine richtig gute Predigt gewesen. Wir schauen heute zum Einstieg mal ein bisschen ins Alte Testament. Nochmal ganz kurz zur Rückblick, da wird man nicht ewig verweilen. Oh, man könnte so viel über Gebet machen, ich könnte ein ganzes Jahr darüber reden. Aber wir schauen ganz kurz ins Alte Testament rein. Irgendwann hat es mit dem Beten ja angefangen. Also irgendwann hat es seinen Anfang genommen. Adam und Eva waren ja noch mit Gott zusammen im Paradies unterwegs. Ja, die konnten direkt mit Gott reden. Gott war auch immer wieder da. Mit Henoch war er unterwegs und so. Also ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte und der Weltgeschichte war Gott einfach präsent. Und dann heißt es irgendwo in 1. Mose, ich glaube es ist 4, ja, Vers 25, dass es Vers 26, genau, dass es mit dieser Zeit anfing, dass die Leute den Namen des Herrn angerufen haben. Also da haben die Leute das Beten angefangen. Finde ich total interessant, dass das in der Bibel steht. Irgendwann haben die Leute halt angefangen mit Beten. Und überhaupt zieht sich das Thema Gebet durchs ganze Alte Testament durch. Es ist der Hammer, ja. Ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Der Abraham zum Beispiel, da kommt Gott ihn ja besuchen und er ringt mit Gott und redet mit Gott über die Verschonung von Sodom und Gomorra und dann handelt er ihn so runter, ja. Was ist, wenn du 50 Leute findest? Was ist, wenn du 20 Leute findest? Und Gott lässt sich immer weiter runterhandeln. Also ganz schön dreist auch vom Abraham. Und zeigt auch was, wie wir reden können mit Gott. Ne? Also was da Gott auch mit sich machen lässt. Der Eliezer, kennt ihr den Eliezer? Der Knecht vom Abraham, ist jetzt nicht so ganz bekannt vielleicht, Jungschar-Geschichte vielleicht. Der bittet bei der Brautsuche für den Isaak um Gottes Beistand. Also er ist ein Knecht vom Abraham. Und er merkt, oh, okay, mit Abraham und seinem Gott, das läuft schon irgendwie, da passiert was, da scheint eine Realität dahinter zu sein. Und er wird losgeschickt, such mal eine Braut für den Isaak und dann bittet er Gott drum, ihn da zu führen. Erfolgreich übrigens. Der Jakob bittet um Bewahrung vor dem Esau, der Mose, da geht es natürlich richtig rund. Ja? Also bei den Erzvätern Abraham, Isaak, Jakob, da ist noch nicht ganz so viel, ja, mit Gebeten, so hier und da lesen wir was. Aber dann natürlich bei Mose, 400 Jahre später, er bittet für das Volk Israel, er schreit um Gott wegen den Plagen, er bittet drum, Gott, hey, ich möchte dich anschauen dürfen irgendwie, kann ich dich nicht sehen? Und die ganze Zeit ist Mose mit Gott im Gespräch. Und dann auch in der Richterzeit zieht sich das weiter durch. Bei der Hanna sehen wir das zum Beispiel ganz klar. Da sehen wir, dass sie um einen Sohn betet, ja. Und dann später, als sie den Sohn bekommt, als Gott ihre Bitte erfüllt, pilgert sie wieder zum Tempel und auch dort dankt sie dann für diesen Sohn. Dann natürlich Gebetskönig David, ja, also Hammertyp, ständig im Gebet, ständig unterwegs, fragt nach dem Willen Gottes, schreibt Psalmen, schreibt Loblieder, der ist voll dabei. Also wenn ich sagen müsste, was ist denn der große Unterschied zwischen einem Saul und einem David? Gebet. Ja, also der Saul hat schon auch viele Dinge gemacht, der hat schon auch sich fürs Volk eingesetzt. Na, aus seiner Perspektive hat er auch viele Dinge richtig gemacht. Und der David hat auch nicht alles richtig gemacht. Also das war ein Hallotri. Die Geschichten müsst ihr einfach mal alle lesen. Aber er hat gebetet und er war immer im Austausch mit Gott. Er hat Gott gedankt für seine Verheißungen, er hat Buße getan nach seinen Fehltritten und sowohl David als auch Salomo beten in der Stiftshütte bzw. im Tempel, das ist kapitelweise, kann man da wortwörtlich nachlesen, was sie da gebetet haben, da wird sich's auch lohnen, nochmal eine Predigt dazu zu machen, also schlagt mal eure Bibeln auf. Der Elia natürlich, auch der im Gebet, die ganzen Propheten, ja, der Elia, um was der nicht alles bittet, ja, der bittet um die Auferweckung eines toten Jungen, der bittet um Feuer, das vom Himmel fällt, sein Nachfolger, der Elisa, der betet zu Gott und dann kommen Bären und fressen irgendwelche Kinder oder so. Also die Geschichte müsst ihr selber nachlesen. Der Hiskia betet, der Jona betet aus dem Bauch vom Fisch, der Daniel natürlich bei offenem Fenster, das wird ihm fast zu Verhängnis, Richtung Jerusalem betet er laut, der Nehemia betet, der Habakuk betet, alle sind sie voll im Gebet drin. Und das Coole, finde ich, im Alten Testament ist, das Gebet ist roh, das ist ehrlich, das ist direkt. Also da ist Gebet, ist einfach da. Und es macht Spaß, das zu lesen. Es macht Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Ja? Also da passiert was mit diesem Gebet. Aber es ist noch vielleicht so ein bisschen ungeschliffen. Keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal rein, wie das bei Jesus ist. Wie betet Jesus? Jetzt wollen wir konkret nochmal auf Jesus gucken. Manche Sachen werden sich ein bisschen überschneiden mit dem, was der Johannes gepredigt hat. Aber ich denke, das tut uns gut, wenn wir auch Dinge wiederholen. Ah, Psalmen. Genau. Jesus betet, weil Beziehung eine Priorität hat. Markus 1, Vers 35 heißt, früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand er auf, also Jesus, und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Wir sehen, bei Jesus hat Gebet eine Priorität. Früh, als es noch dunkel war. Also ich wache auch manchmal nachts auf, gell? Also hast abends irgendwie Apfelsaftschorle zu viel getrunken und dann musst du nachts aufs Klo und es ist noch dunkel, ja? Irgendwie morgens um 5. Oder die Kinder haben, wissen, wie das ist. Da wacht man schon mal auf. Aber ich lege mich dann auch gern wieder hin. Jesus nicht, der steht auf und dann ist er wach. Und wenn man eh schon mal wach ist, dann kann man geschwind duschen, sich was anziehen, ja? Türe auf, Schlüssel mitnehmen und irgendwo hinlaufen. Jetzt wohnst du da unten am Dorfplatz, dann musst du erstmal hoch zum Rödelsberg, damit du auch einsam bist. Versteht ihr, wie ich, also ich, vielleicht seid ihr alle tolle Gebetsleute, ja? Vielleicht ist es bei euch so, vielleicht steht ihr alle morgens auf schon um 5, ja, vor die Sonne aufgeht. Ich nicht. Ja, also ich finde, das zeigt schon was. Was ist Gebet für Jesus? Das ist eine Priorität. Das musst du wollen. Das musst du wollen, so früh aufzustehen. Es gibt einen Grund, warum er so früh aufsteht. Und warum er in die Einsamkeit geht, das erfordert Zeit und das erfordert auch ein Commitment, ja, ein dran festhalten, ja, durchziehen auch. Und es scheint ja was Normales gewesen zu sein, nicht so eine einmalige Sache, sondern es ist bemerkenswert, dass Jesus das macht. Darum schreibt es der Markus auf, weil es einen Grund gibt. Und es ist nicht so ein Notfallgebet, boah, jetzt passiert was Schlechtes oder so, keine spontane Reaktion, sondern es scheint was Regelmäßiges gewesen zu sein. Es hat eine Priorität bei Jesus, dieses Gebet. Jesus, der Sohn Gottes, nimmt sich bewusst Zeit für seinen Vater. Und das ist ja die Frage, ne? Wenn Jesus das braucht, wie viel mehr brauchen wir das? Oder? Das ist doch die Frage, die uns da beschäftigen muss. Die Frage, die ich vorher auch schon mal so gestreift habe, die der Johannes auch aufgeworfen hat. Gebet ist nicht das, was wir tun, wenn wir Zeit übrig haben, ja, oder geschwind mal so zwischenrein. Also kann auch sein, ja, natürlich, wenn du 10 Minuten hast, dann bet. Ja, dann schiebst du mal Vater unser zwischenrein, wenn du 30 Sekunden hast. Mit Jesus kann man immer reden, mit Gott kann man immer reden. Aber es sollte auch eine Priorität haben, diese bewusste Zeit fürs Gebet. Und wie gesagt, er geht dort extra bewusst weg in die Einsamkeit. Er sucht sich einen Ort, wo er sein kann. Nächster Punkt, Jesus betet, und zwar in allen Situationen. Also nicht nur, wenn was Besonderes ansteht, ja. Also vielleicht ist man motiviert, wenn jetzt was ganz Großes ist, und dann sage ich, okay, dafür stehe ich auch mal eine halbe Stunde früher auf, Gebetszeit machen. Aber Jesus betet so gut wie in allen Situationen. Er betet immer wieder, in den unterschiedlichsten Momenten. Er betet vor wichtigen Entscheidungen, vor er seine Jünger beruft. Er betet, vor er seinen Dienst anfängt. Er betet nach großen Erfolgen. Er betet vor Wundern. Er betet in tiefster Not. Also die ganze Zeit sehen wir, dass Jesus im Gebet ist. Die ganze Zeit betet Jesus. In jeder Situation, in jeder Lebenssituation dürfen wir beten. Das Gebet ist für Jesus nicht situativ, sondern es ist ein Lifestyle, sagt man heute. Ein Lebensstil, eine Lebenseinstellung, eine Grundeinstellung. Gebet ist gesetzt. Und meine Beobachtung ist, wie gesagt, auch jetzt, ich predige ja immer hauptsächlich mir selbst, ja, wir beten halt in bestimmten Situationen. Ja, wenn was schief läuft und dann schnell noch ein Gebet nach oben und dann ist es gut gelaufen und Jesus hat vielleicht das Gebet erhört, dann kürze ich auch ein Dankgebet. Ja. Aber für Jesus ist Gebet eigentlich was, was sich komplett durchzieht. Jesus betet auch, wenn alles gut läuft. Jesus betet immer, ist immer im Gebet. Was mir bei Jesus auffällt, Jesus betet ehrlich. Schau dir die Gebete von Jesus an. Auch da, der Johannes Eisen hat sich die Mühe gemacht, alle Verse rauszuschreiben, wo ein direktes wörtliches Gebet von Jesus genannt wird. Also die Folie ist auch im Video zu sehen, da könnt ihr das rausvergrößern, wenn euch das interessiert. Das sind gar nicht so wahnsinnig viele Stellen oder Situationen. Oft steht nur da, Jesus zog sich zurück und betete. Ja? Aber wo er wirklich wörtlich redet, da sehen wir, da ist eine Ehrlichkeit da. Besonders in den schweren Momenten. Da wird nichts vorgespielt. Jesus wusste ja, dass er ans Kreuz gehen muss. Und trotzdem betet er, boah, wenn es sein darf, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist ehrlich. Der hat Angst. Der schwitzt Blut und Wasser. Und es wird uns auch nicht ja, verschwiegen in der Bibel. Jesus betet ehrlich. Und wie gesagt, das sehen wir besonders gut im Garten Gethsemane. Das werden wir noch in Teil 3 unserer Predigtreihe am Karfreitag, werden wir uns das nochmal anschauen. Gebet heißt also nicht, was nehmen wir für uns mit? Gebet heißt nicht, dass wir die richtigen Worte sagen. Das heißt, ein ganz tolles Gebet sprechen oder so, das gut formuliert und ausformuliert und weise ist, sondern Gebet heißt auch echt sein vor Gott. Wir dürfen ihm alles sagen, wir dürfen so kommen, wie wir sind. Jesus betet im Vertrauen. Das ist ein zentrales Muster bei Jesus. Jesus sagt zu Gott, Vater. Ja, so wird es übersetzt. Ja, oft steht da Abba. Das heißt Abba, Papa. Ja, ist Aramäisch für Papa. Ich weiß nicht, also ich bin auch halt, wie gesagt, schwäbisch aufgewachsen. Ich sage selten Papa im Gebet zu Gott. Ja, Gott ist groß und Gott ist erhaben und er ist allmächtig, ja. Und irgendwie da Papa zu sagen, selbst für mich fühlt sich das komisch an. Selbst als Christ. Und für die Juden war es komplett undenkbar. Es gibt eine ganz, ganz spannende Geschichte, ja, wo es auch darum geht. Da ist Jesus unterwegs am Sabbat und er sieht einen Mann, der ist krank, ich glaube, der ist gelähmt, am Teich Bethesda. Und dann geht er hin und heilt den. Und dann sind da viele Leute und Jesus und seine Jünger ziehen weiter und alle sind erstaunt. Und die Juden kommen, ja, die Pharisäer kommen und fragen den Mann, wer hat dich gesund gemacht? Und der Mann so, typisch Mann, ja, hab's vergessen nach seinem Namen zu fragen. Ja? Der weiß nicht, wer war das jetzt? Ja? Also so eine richtige Männersituation, ja, vergessen nach dem Namen zu fragen. Er hat mich ja nur gesund gemacht nach, weiß ich nicht, 30 Jahren Krankheit. Und dann trifft er Jesus später wieder und dann fragt er halt nach, so, hey, wie heißt du übrigens? Und Jesus erzählt ihm das und dann geht er wieder zu den Pharisäern und sagt, übrigens, das war Jesus von Nazareth. Und für die Juden, für die Pharisäer damals waren zwei Dinge entscheidend oder zwei Dinge waren kritisch für sie. Nämlich das erste war, dass er am Sabbat geheilt hat. Ja, weil das Sabbatgebot, wenn ihr mal im Alten Testament lest, ja, und ihr sagt, oh, für mich sind die Gebote auch heute natürlich als Leitlinie für mein Leben ganz, ganz wichtig. Ja. Das Sabbatgebot ist das krasseste Gebot im Alten Testament. Also es kommt kein anderes, soweit ich weiß, kein anderes Gebot wird so oft genannt, wird so drastisch verteidigt. Ja. Wer am Sabbat arbeitet, muss sterben. Es kommt immer und immer und immer wieder andere Themen, andere theologische, ethische Fragen, moralische Themen, die kommen ein- oder zweimal. Ja. Aber das Sabbatgebot, ständig wird es wiederholt. Am Sabbat soll man nicht arbeiten. Und deswegen ist es für sie ganz kritisch, dass Jesus den Mann am Sabbat gesund gemacht hat. Weil hat Jesus da jetzt gearbeitet? Ja, auch da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander bei den Juden. Ja, auf der einen Seite irgendwie schon, er hat ihn ja gesund gemacht, auf der anderen Seite irgendwie nicht, weil er hat ja nichts gemacht in dem Sinn jetzt. Also da sind sie sich noch nicht so ganz einig, aber es ist schon sehr dunkelgrau. Und dann gehen sie zu Jesus hin und fragen ihn nach seiner Begründung und sagen, was ist jetzt los? Und Jesus sagt, naja, mein Papa, mein Vater, den sehe ich arbeiten und er arbeitet bis heute, also arbeite ich auch bis heute. Und das bringt es fast zum Überlaufen. Sie sagen, er hat Gott meinen Papa genannt. Du kannst doch nicht Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde, den, der alles gemacht hat, der alles in der Hand hält, Papa nennen und dich zu seinem Sohn machen, dich ihm gleichstellen. Und dann ist für sie klar, der Mann muss weg. Ja, also steht da in diesem Text, in dieser Geschichte dann da, da haben sie beschlossen, dass er sterben muss. Aber Jesus nennt Gott Vater, auch im Vaterunser. Jesus sagt uns, wie wir beten sollen. Papa im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also beides. Ja? Einerseits dieses Vertrauen und auf der anderen Seite diese Erkenntnis und das Anerkennen, dein Name werde geheiligt. Du bist besonders, du bist groß und erhaben und heilig. Ja? Das widerspricht sich nicht bei Jesus. Papa, Vater ist nicht nur ein Titel, es ist eine Bezeichnung, die uns Vertrauen und Nähe und Sicherheit signalisiert. Und selbst in den schwierigsten Momenten bleibt es bestehen. Und das Gebet ist bei Jesus nie losgelöst von dieser Beziehung zum Vater. Es ist immer Ausdruck dieser Beziehung. Und trotz allem betet Jesus immer im Einklang mit dem Willen Gottes. Ja. Also selbst in den schwersten Momenten, selbst im Garten Gethsemane, wo er sagt, boah, ich würde am liebsten haben, dass das an mir vorbeigeht. Da sagt er nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Oder auch im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also es gibt Situationen, es gibt Texte, die legen das so ein bisschen nahe, die könnte man missverstehen. Da sagt Jesus so Dinge wie, wenn ihr in meinem Namen bittet und genug glaubt, ja, wenn ihr glaubt, in meinem Namen bittet, dann wird es euch geschehen. Aber das müssen wir ganz klar in einem Zusammenhang, in einem größeren Zusammenhang. Ich könnte eine eigene Predigt jetzt starten, sofort über diesen Zusammenhang. Ja, also ich steige da nicht ein, ich darf mich nicht verführen lassen. Aber das müssen wir im Zusammenhang sehen. Ja? Und bei Jesus ist immer diese Ausrichtung zum Vater. Ja? Er sagt nicht, hier ist mein Wunsch, jetzt mach mal. Ja? Er könnte ja, er ist ja der Sohn Gottes, er ist ja Gott selber auf Erden. Nee, er sagt, hier ist mein Leben. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Gebet heißt nicht nur Gott meine Pläne erklären, sondern mich auch auf diesen Plan Gottes auszurichten. Und es ist natürlich auch herausfordernd, weil es gibt Situationen, da ist es für uns ein Mysterium und bleibt es ein Mysterium. Warum handelt Gott so und so? Ist das wirklich der Wille Gottes? Ja? Also, dass Gott unser Gebet nicht erhört und etwas zulässt, von dem wir sagen, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Und ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen Wille Gottes und dem, was Gott zulässt in einer gefallenen Welt. Ich fasse uns noch mal ein bisschen zusammen. Wenn wir jetzt Jesus anschauen, dann sehen wir, Jesus betet regelmäßig. Jesus betet in allen Lebenslagen, Jesus betet ehrlich. Jesus betet aus einer Beziehung heraus zum Vater. Er betet im Vertrauen und er betet im Einklang mit dem Willen Gottes. Was heißt es jetzt für dich und für mich? Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, jetzt wie fange ich an? Wie bete ich, Sven? Was machen wir jetzt? Ich habe 3 Schritte mitgebracht. Einfach mal als Vorschlag für euch. Erstens, fang klein an. Fang einfach mal an. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Probier was Neues aus. Lupf mal die Hände zum Gebet. Tanz mal während dem Lobpreis. Such dir einen Gebetsort. Keine Ahnung. Eine kleine Sache. Probier es aus. Einfach mal anfangen. Nicht perfekt, nicht lang. einfach ehrlich. Zweitens, schaffe Raum für Gebet. Also zeitlichen Raum, wo ist in deiner Woche Zeit fürs Gebet? Wir haben so viel Raum für irgendwelches Zeug. Ich ja auch. Ja, dann dattelst du wieder am Handy oder schreibst irgendwelche E-Mails oder so. Aber wo ist der Raum für Gottes Begegnung? Wo ist die Zeit für Gebet? Ja, jede Woche ins Fitness oder jede Woche, keine Ahnung, Autofahren, Fahrradfahren, irgendwelche Sachen. Für das haben wir alles Zeit, aber wo ist der Zeit fürs Gebet und wo ist dein Raum, wo gehst du dafür hin? Und sei echt. Ja, du brauchst keine fromme Sprache, du brauchst kein großes Drumherum. Du kannst zu Jesus direkt kommen, zu ihm persönlich. Gott kennt dich sowieso und er ist dein Papa. Wir dürfen zu ihm kommen. Du musst nicht ein Gebetsleben haben wie Jesus, ja? Aber du darfst von ihm lernen. Und dazu lade ich uns ein. Und wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns das Vaterunser und dann auch übernächste Woche die Gebete in der Bedrängnis genauer an. Ich möchte beten mit euch und ich lade euch ein, dazu aufzustehen, die Augen zu schließen. Und wer will, kann ja seine Hände heben oder falten oder vor sich verschränken oder wie ihr das gerne machen wollt. Jesus, danke, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist und dass du gezeigt hast, dass wir einfach zu dir kommen dürfen, dass wir zum Vater kommen dürfen, dass der Weg frei ist, dass du ans Kreuz gegangen bist, unsere Schuld für uns dorthin getragen hast und dass wir jetzt einfach das in Anspruch nehmen dürfen. Herr Jesus, mach, dass uns das wichtig wird, das Gebet zu dir, das Gespräch mit dir, dass es unsere Herzen einfach aufweckt, dass deine Flamme entsteht und dass wir unser Leben auf dich immer mehr ausrichten. Amen.